Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America.
Der historische Moment, von dem Joe Biden hier sprach. Fast genau ein Jahr ist er her. Am 20. Januar trat der amerikanische Präsident sein Amt an. Und was aus den Hoffnungen der ersehnten Einigung des amerikanischen Volks geworden ist, darüber sprechen wir gleich mit der Schriftstellerin Tanja Dückers. Amerikanische Geschichte in einzigartigen Bildern festgehalten hat der Fotograf Steve Shapiro. Er hat die Bürgerrechtsbewegung dokumentiert, aber auch Stars wie Muhammad Ali porträtiert. Jetzt ist Steve Shapiro im Alter von 87 Jahren gestorben und wir erinnern an ihn. Wenn man mal versucht, eine Playlist des eigenen Lebens zusammenzustellen, dann merkt man schnell, wie stark verschiedene Phasen von bestimmten Songs und Bands geprägt waren. Deshalb klingt es schon mal für mich ziemlich überzeugend, wenn die Performancegruppe Shishi Pop in ihrem neuesten Projekt zwei Generationen ihre Konflikte irgendwie über Musik austanzen lässt. Dance Me heißt das Ganze und André Mumot hat sich die Premiere im Berliner Theater Hebbel am Ufer angeschaut. Zwei Generationen beteiligt. Tanzen sich da, mehr weiß ich auch nicht, wer ist da gegen wen angetreten.
Ja, tatsächlich treten da zwei Gruppen gegeneinander an im Tanzen auf so einer Tanzmarathonbühne, die auch was von einem Boxring hat. Und das sind einmal die Performerinnen und Performer von Shishi Pop. Die sind so um die 50, vielleicht auch ein bisschen älter als 50 zum Teil. Und auf der anderen Seite stehen ganz junge Performerinnen und Performer um die 20, die ganz am Anfang stehen, die auch unterschiedliche Projekte schon gemacht haben. Aber noch nicht so wahnsinnig viel im Vergleich zu Shishi Pop zum Beispiel. Und die treten im Tanzen gegeneinander an und auch im Gesang und versuchen sich da gegenseitig herauszufordern und stellen aber erst einmal klar, dass sie eben zu unterschiedlichen Generationen gehören. Und das klingt so.
Das ist Dan und wir wissen nicht, wie alt Dan ist. Wir wissen nicht, ob Dan an den Klimawandel glaubt. Wir wissen nicht, ob Dan sich als einen politischen Menschen bezeichnet, ob Dan sich wirklich informiert oder doch nur The Guardian liest?
Guter Punkt. Cindy, wir wissen nicht, ob Cindy auch nur Nachrichten durch TikTok bekommt.
Das ist Claudia und wir wissen nicht, welche Partei sie gewählt hat. Das ist Claudia und wir wissen nicht, ob sie heute Lust hat auf diesen Abend oder ob sie einfach nur das Geld braucht.
Und das ist Jan und wir wissen nicht, ob er auf Partys immer eine echte Rakete ist und immer bis zum Schluss bleibt.
Da geht es ja ziemlich zur Sache.
Man hört auch diese kleinen Gongschläge wie eben auf dem Boxring.
Genau, also die stehen sich da offenbar gegenüber und mutmaßen alles Mögliche über das, was die andere Generation so darstellt. Um was geht es denn da inhaltlich auch? Ist das immer nur diese, also nur in Anführungszeichen, diese Vorstellungen, die man voneinander hat oder gibt es da einen richtigen Generationenkonflikt?
Naja, erstmal ist das Ganze wie so eine Art Gameshow aufgebaut. Das heißt, es gibt immer einen Wettbewerb, den beide Gruppen bestreiten müssen. Zum Beispiel machen sie einen Tauziehen einmal gegeneinander. Interessanterweise gewinnt die ältere Gruppe, was man nicht unbedingt erwartet hätte. Und dann dürfen immer die Gewinner ein Lied spielen und die Verlierer müssen tanzen. Und nehmen das dann aber auch zum Anlass, um nochmal eine kleine Rede an die gegnerische Partei zu halten. Und das ist eben der Moment, wo dann auch inhaltlich ein bisschen tiefer gegraben wird. Und da werden eben auch diese Gräben gezogen zwischen den Generationen auch sehr deutlich. Da wird dann eben schon gesagt, wir, sagen die jungen Leute, sind die erste Generation, die in eine Welt hineingeboren wurde, die ein Ablaufdatum hat. Das betrifft euch nicht. Und ihr seid dafür die Generation, die noch kostengünstig in Altbauwohnungen wohnen durfte. Und darauf reagieren dann die Älteren mit, ja, ihr seid die Generation, die schon Pornos geschaut hat, bevor sie überhaupt selber Sex hatten. So wird das dann sozusagen immer gegeneinander ausgespielt und da merkt man schon, da gibt es auch einiges, was die sich gegenseitig zu sagen haben. Aber dann wird der eigentliche Kampf eben ausgefochten im Tanz.
Und wie läuft das dann ab? Wo kommt die Musik her? Von der Konserve oder wird die live hergestellt?
Nee, die wird live hergestellt und das ist wirklich eine der charmantesten Ideen an diesem insgesamt sehr charmanten und auch mitreißenden Abend, dass die eben alle selbst musizieren, aber eben auch die Musik, die ihnen selbst am Herzen liegt. Das ist eben genau das, was Sie auch schon in der Anmoderation eben gerade gesagt haben. Die haben natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen von Musik. Das heißt, die armen älteren Performerinnen und Performer von Shishipop müssen 10 Minuten lang Techno tanzen. Das ist ziemlich anstrengend. Und dafür bekommen aber die jüngeren Leute einen Song aus den 70er Jahren, zu dem sie auch erstmal nicht wissen, was sie machen müssen damit. Auch bewegen als Bewegungsausdruck, als Tanzchoreografie, das muss dann gefunden werden. Und das ist auch sehr lustig und sehr schön anzusehen.
Und wer macht da so die bessere Figur? Die Jüngeren oder wir die Älteren? Ich zähle mich da einfach mal mit dazu.
Das ist vielleicht das Einzige, was ein kleines bisschen schade ist an diesem Abend, so wie ich ihn wahrgenommen habe. Sie haben gleich am Anfang auch verkündet, beide Seiten, dass sie nicht wissen, was die andere Seite machen wird. Sie haben unterschiedliche Dinge geprobt und auch eben getrennt voneinander. Und da merkt man natürlich leider einen gewissen Unterschied, weil die Performerinnen und Performer von Shishipop natürlich sehr genau wissen, was sie tun. Die sind unglaublich souverän. Die haben da ganz differenziert sich auch in dieses Thema hineingearbeitet, können das ganz lässig und entspannt auch darbieten. Da kommen die jüngeren Performerinnen und Performer leider nicht so ganz mit. Die geraten dann auch zwischendurch in so eine Art hilflose Patzigkeit hinein, weil sie dem gar nicht so viel erwidern können. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das sind ganz hochbegabte, tolle, begeisternde junge Leute. Und ich hätte es fast ein bisschen schöner gefunden, wenn man doch gesagt hätte, wir treffen uns für gewisse Sachen gemeinsam, erarbeiten gemeinsame Sachen und können dann auch dazu die jungen Leute animieren, von uns doch auch was zu lernen und uns besser zu antworten. Also, dass sie den älteren Performern da auf der Bühne auch besser Paroli bieten können, das kam für mich ein bisschen zu kurz.
Aber haben Sie denn irgendeine schöne Erkenntnis über den Konflikt der Generation da mitgenommen?
Na, so wahnsinnig viel ergibt sich da nicht draus. Es gibt einen wunderschönen Moment, wo sie tatsächlich gemeinsam tanzen, so in einer Verführungstanzsituation. Jeder ältere Performer tanzt mit einer jüngeren Performerin und das ist ganz wunderschön anzusehen, aber man merkt, diese tiefen Gräben sind da und das wird auch nicht von dem Abend irgendwie überbuttert oder irgendwie überzuckert. Das ist da und das wird auch so ausgesprochen, aber es ist auch eine Liebeserklärung, eine gegenseitige Liebeserklärung an diesem Abend in der Performance. Und das ist etwas, was sehr schön ist, dass man merkt, vielleicht muss man miteinander tanzen, vielleicht muss man auch miteinander ins Gespräch kommen und es dann aushalten, dass man sich nicht in allen Erfahrungen und in allen Erkenntnissen einig werden kann.
André Momot war im Berliner Hebel am Ufer bei der Premiere von Dance Me, so heißt das neue Projekt von Shishipop. Und die nächsten Vorstellungen, die sind am kommenden Freitag und am Samstag und Sonntag. Die Hoffnung auf einen tiefgreifenden Wandel der zerrissenen amerikanischen Gesellschaft war bei vielen groß, als Joe Biden vor fast genau einem Jahr sein Amt antrat. Aber von der anfänglichen Begeisterung ist zumindest im Moment oft nicht viel zu spüren. Nur noch rund 42% der Amerikaner finden, dass Biden seinen Job gut macht. Und Donald Trump scheint sich bereit zu machen, ihn in 3 Jahren wieder abzulösen. Als der gewählt wurde, da war die Schriftstellerin Tanja Dückers gerade am Oberlin College in Ohio und ich erinnere mich noch gut an unser Telefonat damals, wie tief der Schrecken saß und wie groß ihre Erleichterung war, Tanja Dückers, als vor einem Jahr dann Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen ist. Ja, Sie haben einen sehr engen Bezug zu den USA und Sie schreiben an einem Roman, der den Arbeitstitel trägt, Die Nacht, in der Trump gewann. Frau Dückers, wie ist das jetzt bei Ihnen nach einem Jahr, die Stimmung auch eher ernüchtert?
Also ich würde sagen, man sollte vielleicht nicht zu so ganz schnellen Urteilen kommen. Es gibt dann auch schnell so Schlagzeilen wie die Zustimmung für Biden befindet sich im Sinkflug und sowas hat dann auch so einen eigendynamisierenden Effekt. Das kennt man ja hier auch vom Wahlkampf. Ich denke da an Baerbock oder so, dass jemand schnell auch hoch und runter geschrieben wird. Also ein bisschen mehr Geduld, denke ich, ist schon wichtig. Aber es ist auch einiges ziemlich schief gelaufen. Wenn ich vielleicht mal ein paar Dinge ganz kurz ansprechen kann. Das Build Back Better Programm von Joe Biden, das ja ein ehrgeiziges ist. Eigentlich kann man das nur unterstützen, aber das dann letztendlich an 2 Stimmen aus den eigenen Reihen scheitert.
Was ist das für ein Programm? Können Sie das noch mal kurz sagen?
Ja, das ist ein großes Programm, was einerseits eine Reform der Infrastruktur bedeutet und gleichzeitig ein Klima- und Sozialpaket. Also man würde sagen, hierzulande ist das einfach ein sozialdemokratisches Vorhaben. Es ist nicht sozialistisch und revolutionär, aber es wurde eben von 2 Senatoren bzw. einem Senator und einer Senatorin aus den eigenen Reihen als sozialistisch empfunden und abgelehnt. Und ja, man hat vorher gedacht, dass Kamala Harris, die Vizepräsidentin, so etwas wie die Königsmacherin sein würde. Aber letztendlich konnte sie gar nicht an den Punkt kommen, weil es an anderen scheiterte. Und das ist natürlich fatal. Dann der Truppenabzug aus Afghanistan. Was die Termine angeht, hatte Trump das ausgehandelt. Aber dieser übereilte Abzug, das wirkte nicht nach dem besonnenen, ruhigen Joe Biden, der auch zuvor doch immer sehr seine außenpolitischen Fähigkeiten, seine Expertise gelobt hatte und sich als großen Dealmaker hingestellt hat. Also das sah doch eher nach Trump aus. Ferner auch jetzt die schwierige wirtschaftliche Lage. Eine Inflationsrate von 7%, das trifft Geringverdiener, die von Paycheck zu Paycheck gerade über die Runden kommen und natürlich dann auch vielleicht zu Trump überlaufen könnten. Und leider bietet das Trump auch eine Steilvorlage. Biden hat uns hier in die größte Wirtschaftskrise reingeritten, so stellt er das dann dar. Und leider muss man auch sagen, das Corona-Management, bis Trump abgewählt wurde, verzeichneten die USA 400.000 Tote, eine schreckliche Zahl. Aber unter Biden in diesem einem Jahr sind nochmal 450.000 dazugekommen. Das ist natürlich nicht einfach Joe Bidens Schuld oder die seiner Administration. Viele, gerade aus den Südstaaten, viele Republikaner, Republikanerinnen haben sich nicht impfen lassen. Also der Beginn der Impfkampagne hat dann auch nicht nur Biden in die Hände gespielt. Und Trump nutzt diese schrecklichen Zahlen natürlich auch in seinem Sinne. Und vielleicht auch noch ein Punkt, Kamala Harris ist so ein bisschen sehr viel Vorschusslorbeeren bedacht worden, hat sehr große Hoffnungen erweckt und auch ihr, finde ich, müsste man mehr Zeit geben. Die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, Migration und auch Wahlreformen, Wahlkreisänderungen, das sind schwierige Dinge, die man nicht in ein paar Monaten lösen kann. Aber auch da heißt es immer, sie muss liefern und hat auch da sich vielleicht nicht immer ganz geschickt verhalten, wenn man da denkt an ihr doch etwas hilflos wirkendes Do Not Come in Guatemala, womit sich natürlich auch nicht Menschen so einfach abhalten lassen, die fliehen, die flüchten wollen. Also da kommt so einiges zusammen.
Was hören Sie denn von Ihren Freunden oder Kollegen auch an den Universitäten in den USA? Sie haben ja da sicher Kontakt. Wie empfinden die das? Wie ist so die Stimmung? Ist das alles so verpufft, was da eben vor einem Jahr an Aufbruchsstimmung war?
Ganz so würde ich das vielleicht nicht sagen, aber man ist doch etwas erschrocken darüber, dass die Demokraten so uneinheitlich agieren und man sieht im Moment, dass es den Republikanern eher gelingt, vereint aufzutreten mit einer Stimme, was einen eigentlich sehr wundern kann, denn wenn man sich an die Wahl 2016 erinnert, die Trump-Wahl, dann weiß man ja, dass es nun auch innerhalb der Republikanischen Partei viele Kräfte gab, viele Stimmen gab, die also sich wirklich gegen ihn positioniert haben. Also man hatte eigentlich eher gedacht, dass die Republikanische Partei sich stark polarisiert durch jemanden wie Trump. Aber im Moment sehen wir eher etwas anderes, nämlich die unglaubliche Kluft zwischen verschiedenen Lagern innerhalb der Demokraten. Also das ist, was mir so aus USA viel gespiegelt wird, dass man darüber sehr unglücklich ist. Aber eine Kollegin aus den USA sagte mir auch, ja, die Demokraten, man muss sich vorstellen, in einem riesigen Land wie den USA, das eigentlich nur ein Zwei-Parteien-System kennt, da müssen die Demokraten alles abdecken von, wenn man das jetzt mal auf deutsche Verhältnisse übertragen würde, der Partei Die Linken bis zum linkeren Flügel der CDU. Das ist alles sozusagen im Haus der Demokraten. Da ist es dann eigentlich auch nicht verwunderlich, dass es solche Dichotomien gibt. Aber das hindert auch die Regierung, ihre Reformvorhaben durchzusetzen.
Es waren ja auch gerade die Kulturwelt in den USA, die sich eigentlich sehr gegen Trump gestellt hatte. Namhafte Schriftsteller waren da wie Paul Auster, die Writers Against Trump gegründet hatten und gegen eine mögliche Wiederwahl protestiert hatten. Und jetzt schien ja mit Joe Biden endlich auch wieder Kultur ins Weiße Haus einzuziehen. Wie reagiert so die Kulturwelt, die Intellektuellen auf dieses erste Jahr?
Ich habe den Eindruck, dass es im Moment eher einen Rückzug gibt, dass man abwartet, was etwas ängstlich ist und natürlich auch bedingt durch die Pandemie, die vieles erschwert hat, auch an Kontakten, an Austausch, sehe ich eigentlich eher so ein bisschen die innere Immigration.
Und Trump scheint sich ja auch schon wieder in Stellung zu bringen. Er tritt auf, er baut eine eigene Online-Plattform auf. Das denken Sie, hat er tatsächlich Chancen auf ein Comeback?
Ich versuche mich nicht so sehr von so Headlines beeinflussen zu lassen und immer so schnell herbeigeschriebenen Trends, eben wie gesagt, Biden jetzt in Sinkflut und Trump steht da wieder und scharrt mit den Füßen. Also da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich persönlich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass er wiedergewählt werden wird. Ich glaube, dass jemand Jüngeres antreten wird und es ist ja auch noch viel Zeit bis dahin und ich glaube, dass er nicht, aber das größere Problem ist vielleicht auch nicht er selber, sondern die große Zahl seiner Anhänger. Dass so viele Amerikanerinnen und Amerikaner ernsthaft glauben, dass hier Wahlbetrug vorgefallen ist, dass es solch ein tiefes Misstrauen gibt in die eigenen Institutionen, das ist doch sehr, sehr bedenklich. Und dann ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, ob das nun Trump ist oder ein fanatisierter jüngerer Republikaner. Also dieser Glaube an die gestohlene Wahl, das finde ich schon sehr bedenklich. Ja, da wären wir dann auch bei dem Thema Kapitol, was natürlich einfach auch ein unglaubliches Ereignis ist, was einen noch lange beschäftigen wird. Also darüber denke ich viel nach, gar nicht so sehr über die Person Trumps.
Tanja Dückers, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Auch wenn man beruflich viele Gespräche führt, gibt es immer wieder Begegnungen, die man nicht so leicht vergisst. So eine besondere Begegnung war für mich das Gespräch mit Steve Shapiro, dem New Yorker Fotografen, der uns 2017 hier besucht hat, als gerade ein Fotoband über seine Reise 1962 mit dem Schriftsteller und Bürgerrechter James Baldwin herausgekommen war. Auf die Frage, was denn für ihn der Unterschied sei zwischen solchen Dokumentationen und den Porträts von Stars wie David Bowie oder Marlon Brando, sagte Steve Shapiro.
Mir geht es wirklich darum, in dem Moment, wo ich jemanden fotografiere, etwas zu finden, was ihn ausmacht, was etwas Ikonisches, etwas Symbolhaftes hat. Und da, finde ich, ist es dann letztendlich egal, ob man dokumentarisch arbeitet oder an einem Filmset ist. Die Aufgabe des Fotografen ist immer die gleiche.
Der Fotograf Steve Shapiro. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben und Florian Mayer erinnert an ihn.
Gelassen und geduldig. Ein ruhiger Fotograf, der seine Bilder mit einer starken Stimme sprechen lässt. So beschrieben Weggefährten von Steve Shapiro den gebürtigen New Yorker 2017, als er für seine Arbeit mit dem Lucy Award für Fotojournalismus ausgezeichnet wurde. Wie Bilder mit einer starken Stimme für sich selbst sprechen können, lernte Shapiro von William Eugene Smith, der unter anderem durch seine Arbeit als Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg und durch Bildessays über soziale Missstände den modernen Fotojournalismus bis heute prägt. Shapiro nahm die Arbeit seines Lehrers Anfang der 60er auf, schoss Essays für die Times, den Rolling Stone und das Life Magazine. 1962 kam es dann zu einer für Shapiro entscheidenden Begegnung, wie er dem Sender PBS 2020 verriet.
I had started freelancing for Life Magazine and in 1962.
1962 habe ich einen Text von James Baldwin gelesen, den er für den New Yorker geschrieben hatte. Und das hat mich so bewegt, dass ich das Life Magazine fragte, ob ich eine Fotoreihe mit ihm machen könnte. Sie haben ja gesagt, er auch, und dann bin ich ab 1963 mit ihm von Harlem aus in die Südstaaten gereist, nach North Carolina, Mississippi, New Orleans. Die einmonatige Reise mit dem schwarzen Schriftsteller und Bürgerrechtler James Baldwin hinterließ Spuren bei Steve Shapiro. Der alltägliche Rassismus, gegen den sich Baldwin und die anderen Bürgerrechtler stark machten, bewegten den Fotografen.
We spent a month traveling and it just was.
Das war etwas, das ich so nicht erwartet hatte. Und danach verbrachte ich viel Zeit im Süden und in den Städten dort. Und ich habe natürlich auch solche Ereignisse wie den Selma-March verfolgt. Shapiro dokumentierte, wie 1965 die Bürgerrechtsbewegung von Selma, Alabama, nach Montgomery marschierte, im Kampf um Wahlrechte. Er hielt den Marsch auf Washington mit Martin Luther King an der Spitze fest und schoss eines seiner wohl weltberühmtesten Fotos am 4. April 1968. Das leere Hotelzimmer von Martin Luther King, kurz nach dessen Ermordung. Das für ihn allerdings bedeutendste Foto aus dieser Zeit ist das einer unbekannten Frau mit einem einfachen Schild in der Hand, sagte Shapiro PBS 2020.
My favorite picture in 1965 is this middle-aged black woman with this sign, "Stop police killings." And it's so relevant today.
Stoppt Polizeimorde, stand auf dem Schild. Und das sei heute immer noch genauso relevant, erklärte der Fotograf. In den 70ern und der Zeit danach wurde Steve Shapiro zu einem der beliebtesten Fotografen unter Hollywood-Stars, fotografierte Marlon Brando für den Film Der Pate, Robert De Niro für den Film Taxi Driver und fertigte Plattencover für David Bowie. Das Thema Bürgerrechte ließ ihn aber nie los. So fotografierte er noch im Alter von 85 vor 2 Jahren Black Lives Matter-Proteste in den USA und blieb von der Kraft und Bedeutung solcher Bewegungen fest überzeugt. Die Vorstellung, dass in 30, 40, 50 Städten in Amerika tausende Menschen auf die Straße gehen, das ist eine großartige Sache in unserer Zeit. Es bleibt die Frage in Verbindung mit viel Hoffnung, ob das weitergehen wird und ob das wirklich etwas hier verändern wird. Denn dieses Land braucht jetzt dringend eine Veränderung.
Der große amerikanische Fotograf Steve Shapiro war das. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Gabi Wuttke.
Die Leipziger Buchmesse soll wieder stattfinden. Direktor Zille sagte dem Börsenblatt Online, der Beirat habe das Messeteam darin bestärkt, das Lesefest im März 2022 durchzuführen. In den vergangenen 2 Jahren war das große Publikumslesefest in Leipzig ausgefallen. Microsoft will das Computer- und Videospielunternehmen Activision Blizzard kaufen. Der Preis für den Markenführer liege bei insgesamt knapp 69 Milliarden US-Dollar, teilte der Softwarekonzern mit.
Das wäre der größte Deal in der Computerspielbranche überhaupt. Die Branche hat vor allem in der Pandemie kräftig zugelegt. Mit dem Kauf verspricht sich Microsoft wohl zudem, einen Fuß in das sogenannte Metaversum zu setzen, in dem die virtuelle Welt eine immer größere Rolle spielen wird. Doch mit dem Deal, dem noch von Regulatorenseite zugestimmt werden muss, kommt auch eine große Kontroverse. Grund sind Sexismusvorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter sowie eine frauenfeindliche Arbeitskultur bei Activision Blizzard.
Nordrhein-Westfalen will einen Nagel mit Kopf. Deshalb fordert die parteilose Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken von der neuen Bundesregierung ein definitives Ja für ein nationales Fotoinstitut in NRW. Monika Grütters hatte sich dafür ausgesprochen und Essen als Standort favorisiert. Pfeiffer-Pönsken will von Düsseldorf nicht unbedingt lassen und wünscht sich nun ein Gespräch mit der neuen Kulturstaatsministerin Roth. Die CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt will das Erste abschaffen. Diese Meldung sorgt für große Schlagzeilen, auch wenn es heißt, das Ende des Vollprogramms der ARD solle langsam eingeläutet werden und die öffentlich-rechtliche Anstalt dann als Schaufenster der Regionen dienen. Der Kultur- und Mediensenator von Hamburg, Carsten Broster von der SPD, sagte dazu im Deutschlandfunk:
Also ich habe da manchmal das Gefühl, da ist eine leichte Lust an der Destruktion in der Debatte, von der ich gar nicht glaube, dass die in jeder Hinsicht immer nur inhaltlich motiviert ist, sondern manchmal einfach auch, glaube ich, dem einen oder anderen das Gefühl gibt, hier kann man mal eine Emotion rauslassen.
Christian Berg hat Kinder verzaubert. Überraschend ist der gebürtige Nordrhein-Westfale im Alter von 55 Jahren gestorben.
Seine Familienmusicals waren Kult, alle ein bisschen schräg, frech, anarchisch und neben der Spur. Viele Stücke hat er gemeinsam mit Konstantin Wecker produziert, das Dschungelbuch zum Beispiel oder Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Christian Berg schrieb die Stücke und stand immer auch selbst mit auf der Bühne. Mit 16 ging er zum Zirkus, zog als Clown von Stadt zu Stadt und lernte das Handwerk. Er war ein Idealist mit Clownsnase.
Die Tarifverhandlungen zur Verlängerung der Kurzarbeit an Theatern sind abgebrochen worden. Die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger will erreichen, dass das Recht der Arbeitgeber zur Kündigung von Verträgen bei einem pandemiebedingten Ausfall von Vorstellungen eingeschränkt wird. Die Gegenseite, der Deutsche Bühnenverein, findet diese Forderung stünde in keinerlei Kontext zur Anordnung von Kurzarbeit. Derzeit gäbe es an Theatern gar keine.
Gut 60 Jahre ist es her, dass die ersten sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland geholt wurden, nachdem am 30. Oktober 1961 das deutsch-türkische Anwerbeabkommen unterzeichnet wurde. Wie diese erste Generation von Arbeitsmigranten sich gefühlt hat, davon erzählt auch die Musik etwas, die diese Menschen mitgebracht und gehört haben und die vor 8 Jahren der Autor Imran Ayatar und der Künstler Bülent Kulucko auf der Compilation Songs of Gastarbeiter herausgebracht haben. Jetzt gibt es eine Fortsetzung, die heute Abend in der Berliner Schaubühne präsentiert worden ist und Tobi Müller war für uns dabei. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird denn so ein Album-Release gefeiert? Da gibt es ja normalerweise ein Konzert, hinterher wird ein bisschen signiert. War das jetzt im Theater anders?
Ja, natürlich. Das ist schon sehr anders. Es ist eine kleine Gala, eine Show. Imran Ayata und Kulutschku haben das sehr oft gemacht in den letzten 8 Jahren. Das merkt man auch, wenn Kulutschku fehlt. Der ist in München geblieben, aus Gründen wahrscheinlich, die wir uns alle denken können. Sein Stand-in ist Doris Akrab, die für die Taz, für die Tageszeitung hier in Berlin arbeitet und die dann immer wieder ein bisschen lustige Seitenhiebe auf die Bühne gebracht hat, weil sie gesagt hat, wo ist hier eigentlich die Jugo? Wo sind eigentlich hier die Jugos? Wo sind eigentlich hier die Jugoslieder? Warum gibt es immer nur die Türken und die Spanier? Und so weiter. Das war dann so ein bisschen die Seitenhiebe. Es gab aber auch Gäste vor Ort, allen voran natürlich Adnan Canani, der ja wirklich durch diese erste Gastarbeiter-Compilation vor 8 Jahren einen Karriereschub, also eine neue Karriere eigentlich nochmal gestartet hat, die dann gegipfelt ist in einem Album, das auf einem Berliner Label Startsack heißt, das letztes Jahr rausgekommen ist und wirklich durchweg in allen Feuilletons besprochen wurde. Der hat solo etwas gespielt, sehr rührend. Es gab eine kleine Medienkunde des migrantischen Deutschlands in den 70er und 80er Jahren. Das war sehr lustig, also von den ersten Zeitungen bis zu den Satellitenschüsseln, vor denen sich dann die meisten Deutschen gefürchtet hatten. Taliban TV hat dann Ayata immer wieder humorisch gesagt. Es gab eine Umfrage des WDR, der gefragt hat, wie würden Sie die Gastarbeiter neu nennen wollen? Da gab es 32.000 Einsendungen, da wurden viele davon vorgelesen, wir konnten uns Buchstaben wünschen und es gab sehr viele, vielleicht ein bisschen zu viele Mashups von sehr vielen historischen Tonaufnahmen und zum Teil arg bearbeiteten Bildern, die man gar nicht mehr richtig erkennen konnte. Das wurde dann leider manchmal etwas wirr, zufällig und kursorisch in diesen 2,5 Stunden, blieb aber immer doch recht heiter. Es war eine muntere Show.
Ja, und eine ziemlich bunte Mischung, so hört sich es zumindest an. Und es ist ja auch diesmal auf dieser Compilation so, dass das nicht nur türkische oder kurdische Aufnahmen sind. Ich habe hier mal ein Beispiel, das wir uns mal kurz anhören können. Liebe Gabi heißt dieses Stück. War das denn ein typischer Song aus Volume 2 oder was ist da jetzt auf dieser Platte anders?
Das ist quasi immer noch ein türkischer Song, so quasi türkischer Krautrock-Disco. Der Diyoklar, der Chef dieser Gruppe, ist gestorben letztes Jahr und dem ist auch das Album gewidmet tatsächlich, Compilation 2. Es gab viel griechische und spanische Musik, also ist zu hören und die war auch unterschiedlich zugegen, sehr prominent. Chantel aus Frankfurt, der Hantel heißt zum Nachnamen eigentlich, der so diesen Balkan-Pop popularisiert hat in den 90er und in den Nullerjahren sehr stark, der auch einen Remix gemacht hat von Canani. Und der ist da mit Yannis Karis von den Prosechos, einer griechischen Band, und hat mit ihm zusammen nur mit akustischer Gitarre und einer Bouzouki irgendwie 2 Songs live gesungen. Das war schon so der prominenteste Auftritt mit Canani vielleicht, den es wirklich live gab. Auch wieder sehr rührend zugeschaltet waren auch Tony y Los Santos, eine spanische Band aus dem Großraum Frankfurt am Main, die dann wirklich so, Ayata hat gesagt, ich mache das jetzt Kanaken-Style, weil wir kriegen hier keine Verbindung hin. Ich rufe sie einfach an mit dem Handy und hat sie quasi so auf die Bühne genommen, mit ihnen kurz geskypt. Also das Bemühen war schon klar, das jetzt quasi nicht nur kurdisch und türkisch aufzuziehen, sondern auch woanders zu graben. Man muss aber auch sehen, dass die türkische und kurdische Community einfach tatsächlich viel besser organisiert war in den 70er, 80er Jahren. Es gab tatsächlich 3 Labels, die in Deutschland gemacht wurden für diese ja dann irgendwann 2 Millionen starke Community. Das ist ein bisschen einfacher, da die Rechte zu kriegen, die Tapes zu finden, die Originalaufnahmen, sie manchmal wieder neu einzuspielen, als in anderen Communities. Das ist der eine Grund, nicht nur der biografische, dass die beiden Kuratoren, wenn man so möchte, eben einen türkisch-kurdischen Hintergrund haben. Aber das hat man jetzt schon deutlich erweitert mit dieser Compilation.
Aber es hat ja doch lange gedauert, bis so ein Projekt jetzt wirklich da auch so durchgestartet hat. Was denken Sie, woran das liegt?
Naja, zum einen, glaube ich, ist es ein klassisch-klassistischer Grund. Es gab ja schon Beispiele von vielen migrantischen Stimmen im Schlager. Zum Beispiel über das eine hat man sich ein bisschen lustig gemacht, Freddie Quinn, der dann irgendwann türkisch singt tatsächlich. Aber das wurde sehr geschätzt in der gerade türkischen migrantischen Community, dass das endlich jemand macht. Und da, wo halt gearbeitet wurde, in den Fabriken, in den Betrieben, da sind die Deutschen natürlich den Migranten auch tatsächlich näher gekommen. Aber natürlich nicht im kulturalisierten, eher ein bisschen elitären Milieu. Also sowohl die deutschen weißen Subkulturen, wie auch das klassische Kulturbürgertum, das dann vielleicht in die Schaubühne geht, ist damit einfach nicht in Kontakt gekommen, solange die Migranten tatsächlich nicht aufsteigen konnten. Daran liegt es eigentlich. Ne? Der Schlager ist ein Beispiel, wie es früh anders gemacht wurde, auch Hip-Hop in den 90er Jahren, der dann ein bisschen spät im Abendabend auch noch eine Rolle gespielt hat, bis heute, wo natürlich die größten Stars gerade im Cloud-Rap wie Paschanim eigentlich gar nicht mehr so richtig markiert sind. Ne? Das sind deutsch-türkische Stars, die jetzt Millionen von Hits kriegen auf YouTube. Paschanim war sogar ein Publikum in der Schaubühne. Schade, konnte nicht mehr auf die Bühne gehen, außer ich habe es verpasst. Ich musste 5 Minuten früher raus, dass wir jetzt hier zusammen reden konnten. Aber das ist schon eine ganz andere Nummer heutzutage. Und das ist eben der Grund, dass sich die Milieus so lange nicht begegnet sind, die dann solche Compilations machen und solche Abende, wie wir heute in der Schaubühne gesehen haben.
Und vielleicht gibt es ja auch bald eine Fortsetzung. Tobi Müller war das. Oh ja. Er war für uns in der Schaubühne, wo Imran, Ayata und Bülent Kulutschko für Volume 2 ihrer Compilation Songs für Gastarbeiter vorgestellt haben. Es ist schon wirklich makaber und geschmacklos, wenn sich heutige Impfgegner als Opfer in Szene setzen und dafür das Zeichen verwenden, mit dem in Nazi-Deutschland Juden stigmatisiert und ausgegrenzt wurden. So ungeheuerlich es ist, dass sich Verschwörungsgläubige den gelben Stern anheften und ungeimpft draufschreiben, so sehr stehen sie damit aber auch in einer Tradition antisemitischer Bilder und Zeichen, die sich durch die Geschichte ziehen. Damit hat sich der Filmemacher Felix Möller beschäftigt in seiner Arte-Dokumentation Jud Süß 2.0 vom NS zum Online-Antisemitismus. Matthias Dell stellt den Film vor.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Filmemacher und Historiker Felix Möller mit Jud Süß beschäftigt. Dem berüchtigten Propagandafilm, den Veit Harlan für die Nazis gedreht hatte.
In Deutschland haben wir etwa 20 Millionen gesehen, in Europa noch einmal 20 Millionen. Heinrich Himmler versucht eine Woche nach der deutschen Erstaufführung Vorsorge zu treffen, allen SS- und Polizeieinheiten diesen Film vorzuführen.
Möllers neueste Dokumentation führt nun vor, dass Geschichte nichts ist, was im Museum verstaubt. In Jud Süß 2.0 versucht der Filmemacher zu zeigen, wie antisemitische Bilder und Vorstellungen sich durch die Zeiten hindurch verbreiten. Eine Schnittfolge macht diesen Transfer anschaulich. Es geht um ein kodiertes Sprechen, mit dem man Juden meinen kann, ohne Juden sagen zu müssen. Der Historiker Jean-Marc Dreyfus:
Man verwendet also bestimmte Wörter, die von Eingeweihten verstanden werden. Und eines dieser Wörter ist Kosmopolit. Man versteht gleich Jude.
So wie die Zuhörer dieser Rede, in der Hitler das Bild des heimatlosen Kosmopoliten mit großer Lust ausmalt, wenn er von Leuten spricht,
die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen.
Direkt im Anschluss folgt eine Szene aus Veit Harlans Film Jud Süß, in dem die gute deutsche Frau den bösen, weil nicht verwurzelten Protagonisten in der dritten Person nach seiner Heimat befragt.
War schon einmal in Paris?
Ja.
In Versailles? Oh, da beneide ich ihn. Wo war denn sonst überall?
Oh, London, Wien, Rom, Madrid, Lissabon.
Ach du lieber Gott, das ist ja beinahe die ganze Welt. Wo warst du denn am schönsten? Ich meine, wo hat er sich so am meisten so zu Hause gefühlt?
Zu Hause? Überall.
Überall? Hat er denn keine Heimat?
Doch.
Doch, die hat er. Es ist die Welt. Und wie dieses Bild heute ausgeschmückt werden kann zu antisemitischen Propagandazwecken, demonstriert in Möllers Film eine Rede des AfD-Führers Björn Höcke, in der eigentlich nur Begriffe wie Weltbank oder WHO nach heute klingen.
Diese angeblich unabhängigen Organisationen sind wie eine globale Herrschaftskrake, die sich als riesiges Netz über die ehemals souveränen Nationalstaaten legt. Ein Fernziel ist die permanente Verflüssigung aller Strukturen und damit die Unangreifbarkeit der Herrschaft einer kosmopolitischen globalen Elite.
Solche Lektüren unterstreichen die These von Möllers Film, die Karl-Erik Linzler vom Archiv des visuellen Antisemitismus formuliert.
Bilder eignen sich durch ihre Reduktion von Komplexität einfach ganz hervorragend, um auch jede noch so abstruse Verschwörungsfantasie zu bedienen und sie bildlich darzustellen.
Diese Bilder funktionieren wie Speicher für Ressentiments und Hass. Gerade weil sie grob und grell sind, verbreiten sie sich so leicht. Wie das Beispiel der monströs übersteigerten Opferrolle von Impfgegnern zeigt, die sich gelbe Judensterne anheften als Zeichen ihrer vermeintlichen Ausgrenzung. Der Weg von den Filmen aus der NS-Zeit in die Imageboards und Bilderwelten der digitalen Gegenwart, das legt Möllers Film nahe, ist also gar nicht weit. Die Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg.
Und das sind dann Filme, die haben gar nichts mit dem Judentum zu tun, die haben auch gar nichts mit Deutschland unbedingt zu tun. Das können Fantasy-Filme sein, also Harry Potter wäre ein prominentes Beispiel. Diese Goblins, die in der Bank das Gold bewachen, die sind klein und gebeugt, die tragen schwarze Anzüge, die haben große Nasen, die sind unheimlich und die sind nicht vertrauenswürdig. Das sind ganz klar antisemitische Zerrbilder.
Was Harry Potter nicht in eine Reihe mit Jud Süß stellt.
Und ich würde auch nicht sagen, Harry Potter ist ein antisemitischer Film, aber offensichtlich ist das Bild, dass man so eine negative Figur zeichnet, das ist offensichtlich so virulent, dass man es einfach quasi anzitieren kann.
Und damit anschlussfähig macht für deutlichere, extremere Bilder von Antisemitismus. Auf dieser Ebene hätte die informative und materialreiche Dokumentation durchaus noch länger verweilen können. Um zu zeigen, wo in unserer Populärkultur der Transfer von Bildern und Vorstellungen aus der Nazizeit bis heute bewerkstelligt wird. Denn in diesem genauen Hinsehen steckt Aufklärung.
Eigentlich glaube ich, dass gegen filmischen Antisemitismus nur eine Dekonstruktion antisemitischer Bilder wirken kann.
Mit anderen Worten, Bildkritik.
Und die Dokumentation Jud Süß 2.0 vom NS zum Online-Antisemitismus, die können Sie heute Nacht auf Arte um 0.25 Uhr sehen und danach ab dann in der Mediathek. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Gregor Sander.
Analoge Träume verspricht Martina Knoben in der Süddeutschen Zeitung per Überschrift und hat so ihre digital müden Zeitungsleser am Haken. Denn je digitaler die Welt, desto analoger die Träume, heißt es in Jens Meurers Dokumentarfilm. Und darin wird dieser Träumer porträtiert. Florian Doc Kaps ist ein verrückter Österreicher, der 2008 von seinen gesamten Ersparnissen das letzte Polaroid-Werk aufkaufte, zu einer Zeit also, da gerade das erste iPhone auf den Markt gekommen war. Damals eine Fabrik für Sofortbildfilm zu übernehmen, schien betriebswirtschaftlicher Wahnsinn. Doch der verrückte Österreicher überführt seinen ersten analogen Traum zurück in die Realität, fügte ihm weitere zu und der Dokumentarfilmer passte sich ihm an. Gedreht hat Meurer ein Impossible Project konsequenterweise auf analogen 35mm Film. Für den Soundtrack spielte ein 40-köpfiges Jazzorchester mit der Sängerin Hayley Reinhardt die Musik ein, die als Direktschnitt auf Platte aufgenommen wurde. Doch das alles genügt nicht, um die SZ-Kritikerin zufriedenzustellen. Leider wirkt die Feier des Analogen zunehmend ein wenig aufdringlich und besonders tiefgründig ist die Manufaktum-Philosophie des Films am Ende nicht. Unzufrieden ist auch der Theaterkritiker des Tagesspiegel Rüdiger Schaper, und zwar mit dem neuen Intendanten der Berliner Volksbühne René Polesch. Seit einem halben Jahr versucht sich der Dramatiker und Regisseur an einem Neustart der Volksbühne. Auf dem Spielplan am Rosa-Luxemburg-Platz stehen vor allem Polesch-Produktionen, alles eher lauwarm und müde, nörgelt Schaper, und der Hauptvorwurf, Polesch's Nebentätigkeit, steht schon in der Überschrift. Besonders eine aktuelle Inszenierung am Deutschen Theater in der Berliner Nachbarschaft verzeiht Schaper nicht. Als gäbe es keine Konkurrenz in der Theaterstadt Berlin, als lebte der Betrieb nicht von unterschiedlichen Profilen. Bei Castorf oder Peimann hätte es so etwas nicht gegeben, schnaubt der Kritiker und bemüht am Ende noch ein Beispiel aus der Bundesliga. Nach der fluiden Polesch-Praxis würde ein Spieler in der ersten Halbzeit für Hertha, in der zweiten für Union auflaufen. Wir wünschen uns hier jetzt einmal etwas Gelungenes und finden es in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Band ist eine Rasselbande mit Sinn für präzise Kanten und Schnitte. und ihr Sänger brilliert mit der fiebrigen Glut seines kehligen Falsetts. Willkommen im Rock'n'Roll-Theater von Elvis Costello und den Impostors, schwärmt Uli Bernays und ist entzückt von der neuen Platte des Altmeisters The Boy Named If, die im Übrigen wohl sehr analog klingt. Gleich im Opener Farewell OK werden die Saiten heftig angerissen. Fast ist man erschreckt, ob der Raserei der Achtel. Zum Glück sorgen Bass und Schlagzeug trotz stiebender Aggression für den ordentlichen Groove, über dem sich der Sänger in suggestivem Zorn auslässt. Na bitte, geht doch, meinen wir und werfen am Ende noch gemeinsam mit Axel Weidemann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Blick auf die Kinoleinwand, wo in dieser Woche Guillermo del Toros Nightmare Alley startet. Nach 2,5 Stunden ist man erschlagen von der Dichte und Poesie mancher Bilder, von der Ausstattung, vom Spiel der Figuren und Darsteller, von der Verschlagenheit, der Bosheit, vor allem von den Trümmern eines gigantischen Turmes aus Lüge und Betrug, der nicht nur in Filmen oft dann einstürzt, wenn seine Erbauer sich auf dessen schwankender Spitze gerade in Sicherheit wiegen. Und nichts, was den Zuschauer erlöst, stöhnt Weidemann in lustvoller Qual. Und am Ende ist es ein analoges Detail, das ihm beim Betrachten des Filmes die innere Ruhe zurückgegeben zu haben scheint. Immer wieder blütenweiße, filterlose Zigaretten, kurz aufglühend, blauen Dunst verbreitend, immer zur Hand wie die kleinen Lügen des Alltags, wenn man Feuer hat.
Das war der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.